Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ihr Lieben, herzlich willkommen im zweiten Teil unserer kleinen Serie, in der wir uns damit beschäftigen wollen, welche Schwierigkeiten es im Familienleben gibt, sobald ein Geschwisterchen da ist. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es relativ schwierig sein kann, Kinder unterschiedlichen Alters ins Bett zu bringen, und hatten da ein paar Lösungen für euch, wie man den Ablauf anders gestalten kann, was man alles ausprobieren kann. Ja, und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was mache ich denn, wenn es Probleme gibt wegen des Altersunterschiedes? Ich glaube, das hat jede Familie schon mal erlebt. Das kleinere Kind ist einfach noch gar nicht ganz so verständig und das größere Kind gerade entthront und dem kleineren Geschwisterchen nicht unbedingt wohlgesonnen, erlebt immer wieder Konflikte. Ja, klassischer Fall, das Kind baut einen Turm aus Bausteinen oder Lego und dann kommt das kleine Baby, was jetzt ganz neugierig auf Entdeckertour ist und zerstört Bauwerke oder geht an das Spielzeug des Größeren. Das ist großes Konfliktpotenzial und wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, welche Probleme gibt es und wie können wir die lösen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Eins der größeren Themen, glaube ich, bei allen Familien ist die Frage, wie bringt man die unterschiedlichen Bedürfnisse zueinander, insbesondere beim Thema Medien? Katja, das war bei euch ja auch schon mal ein Thema, ne? Dass die größeren Kinder gerne was schauen wollten, was jetzt nicht ganz so geeignet fürs Kleinere war.
Genau. Also es war so, dass wir, ich glaube, Sonntagnachmittag irgendwie gemeinsam als Familie einen Film gucken wollten. Und ich glaube, Joshua war 3 oder 3,5 oder sowas. Und der hatte da eine ganz große Cars-Phase. Also der hat quasi ununterbrochen wollte er diesen Cars-Film gucken. Und wir anderen wollten aber einen anderen Film gucken. Ich glaube, es war ein Feenfilm. Und Joshua war nicht davon zu überzeugen, diesen Film zu gucken. Also er mochte zwar die Feenfilme auch, er hatte da auch schon mitgeguckt bei seinen Schwestern, aber an diesem Nachmittag wollte er partout nicht diesen Film. Und manchmal ist es ja auch so, dass die kleineren Geschwister nicht zugucken sollen, weil halt die Altersbeschränkung des Filmes jetzt nicht für sie geeignet ist oder dass sie nicht bei Konsolenspielen zugucken sollen, weil das eben noch zu brutal für sie ist und so weiter. Also ich denke, diese Situation kennen alle. Und es war wirklich so, dass Joshua vehement darauf bestanden hat, dass wir seinen Cars-Film gucken. Und zunächst haben wir also erstmal einen Kompromiss gefunden und haben zu ihm gesagt, okay, wir wollen deinen Film nicht gucken, den haben wir schon 100.000 Mal geguckt, aber wir können mit dir jetzt nochmal deine Lieblingsszene gucken. Und wenn wir die Lieblingsszene geguckt haben, dann dürfen wir unseren Film gucken. Und du kannst da mitgucken oder eben auch nicht, wie du willst. Und darauf hat sich Joso erstmal eingelassen und hat gesagt, ja, prima, also Kompromiss geschlossen. Wir haben also seine Hubszene nochmal geguckt und die ganzen Traktoren sind umgefallen und also großer Lacher. Und danach haben wir gesagt, okay, und jetzt gucken wir unseren Film. Und dann war er einfach noch zu klein und hat gesagt, nee, will er doch nicht. Er will jetzt doch seinen Grasfilm haben und er erlaubt uns nicht, unseren Film zu gucken. Und meine Töchter wurden dann auch schon so ein bisschen nervös und genervt, weil die hatten ja jetzt also schon Kompromiss geschlossen und die hatten auch schon abgewartet und die wollten jetzt endlich anfangen mit ihrem Feenfilm. Und das wurde ziemlich brenzlig, fand ich. Also es war für mich als Elternteil schwierig. Ich wusste, wenn wir jetzt mit diesem Feenfilm anfangen, dann würde Joshua anfangen zu weinen. Und wenn wir nicht mit dem Feenfilm anfangen, dann sind die Mädchen sauer. Also ich habe mich da echt unter Druck gefühlt. Und ich wusste aber, dass es wichtig ist, dass wir, weil wir ja einen Kompromiss geschlossen hatten, dass das jetzt für die Mädchen sozusagen weitergeht. Und deswegen war klar für mich als Elternteil, ich muss jetzt das aushalten, dass Joshua zu schreien und zu weinen anfängt. Aber ich muss den Mädchen gestatten, sozusagen ihren Film gucken. Und so haben wir das auch gemacht. Ich habe also darauf bestanden, dass die Mädchen ihren Film gucken können. Ich konnte dann halt nicht dabei sein, weil ich nämlich dann den schreienden Joshua begleitet habe. Und vor der Tür quasi, also ich habe die Tür dann zugemacht, aber also ich glaube, dieser Wutanfall war eine halbe oder dreiviertel Stunde. Er fand es echt so krass gemein, dass wir diesen anderen Film geguckt haben und nicht seinen. Also diese Situationen sind, glaube ich, nicht unüblich in Familien.
Nee, das erleben, glaube ich, ganz, ganz viele. Das Problem ist wirklich, dass Kinder so schnell reifen, dass wirklich die Diskrepanz zwischen dem, was für sie geeignet ist und nicht mehr geeignet ist, einfach relativ schnell auseinanderdriftet. Also anfangs haben der Zweijährige und die Vierjährige durchaus noch gemeinsam was geguckt. Aber das ältere Kind kam bei uns relativ schnell ja in ein Interessensgebiet, wo man gesagt hat, ach Mensch, das ist für den Kleinen doch noch ein bisschen gruselig oder zu schnell oder überfordert ihn. Anfangs hatten wir wirklich das Glück, dass die Große die kleineren Sachen mitgeschaut hat. Aber es kam auch irgendwann der Punkt, wo man sagen musste, Mensch, da brauche ich jetzt eine Trennung. Das fand ich immer unheimlich schwierig. Wir haben anfangs gesagt, pass auf, Kind, es ist deine Verantwortung. Du musst dafür sorgen, dass dein kleiner Bruder jetzt sich nicht aktiv beteiligt. Also einfach, wenn man jetzt mit einem Tablet im eigenen Zimmer geguckt hat, dann kam das kleine Brüderchen und dann musste man immer unterbrechen. Und das führte dann wirklich zu so einer Situation, dass das große Kind permanent genervt war. Das hat mir auch total leid getan. Aber irgendwann haben wir dann wirklich gesehen, dass wir ihr da Verantwortung gegeben haben, die sie eigentlich gar nicht tragen sollte. Das ist unsere Aufgabe als Eltern ist, das zu begleiten. Eben der Punkt, was du erzählt hast, dass ich dann das kleine Kind rausnehmen muss und es beschäftigen muss und eben auch mal den Wutanfall einfach abfangen muss.
Genau, also gerade bei Konsolenspielen oder auch bei YouTube-Videos, also Let's Plays oder was auch immer, die nicht geeignet sind für die kleineren Kinder. Also das, was du gemacht hast, das machen, glaube ich, ganz viele Eltern, dass sie sagen, zu dem größeren Kind sagen, okay, du kannst das gucken, aber du musst aufpassen, dass dein Geschwisterkind das nicht sieht. Und wie du ja ganz richtig jetzt gerade erkannt hast, ist, dass das ein Übergeben von Verantwortung ist, das eigentlich nicht im Verantwortungsbereich des großen Kindes liegt. Und zwar deshalb, weil wir damit eigentlich das große Kind bestrafen, dass es Geschwisterkinder hat. Also das will einfach nur in Ruhe sein Ding auf YouTube gucken und muss jetzt aber darauf achten, dass es dem kleineren Kind gut geht. Also das ist zwar, also klar wollen wir darauf achten, dass unsere Kinder irgendwie gegenseitig auf sich achten, aber im Prinzip hätte das Kind das Problem nicht, wenn es kein Geschwisterkind hätte. Und wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder irgendwie genervt voneinander sind oder eifersüchtig aufeinander sind oder was auch immer, dann müssen wir als Eltern sozusagen gucken, dass wir an den Stellen, wo wir aktiv was tun können gegen dieses Genervtsein und so weiter, eben selbst die Verantwortung übernehmen und nicht den Kindern die Verantwortung übergeben. Das finde ich ganz wichtig. Und deswegen habe ich in meiner Familie das eben andersrum gemacht. Ich habe nicht zu meinen Töchtern gesagt, ihr müsst jetzt aufpassen, dass es Joshua gut geht, sondern ich habe gesagt, das ist meine Verantwortung, dass es allen meinen drei Kindern gut geht. Und die haben sich nicht ausgesucht, Geschwister zu werden, sondern das war mein Wunsch, dass sie oder unser Wunsch als Eltern, dass sie Geschwister werden oder dass wir mehrere Kinder kriegen. Und dann ist es eben sozusagen auch meine Verantwortung, an der Stelle sozusagen moderierend einzugreifen. Und ja, das bedeutet häufig, dass man Wutanfälle begleiten muss, was nicht so schön ist. Also die Verantwortung, die man sozusagen dem großen Kind dann wieder abnimmt, dieses Genervtsein, also zu gucken, also normalerweise müssen ja eben die Großen eben entweder heimlich gucken oder nur gucken, wenn das Kind, das kleinere Kind Mittagsschlaf macht oder was auch immer. Die sind ja genervt davon. Und wenn wir ihnen die Verantwortung mal wieder abnehmen, dann sind die nicht mehr genervt, aber wir sind genervt sozusagen. Aber das finde ich persönlich gerechter.
Ja. Das denke ich auch. Ein weiterer Konfliktpunkt, der bei uns relativ häufig auftrat, war, wenn es Besuch von Freunden gab. Wenn die Große mit ihren Mädels gespielt hat, dann war das natürlich unheimlich interessant für den Kleinen. Der war dann auch in so einem Alter, wo er noch nicht so viele Spielbesuche hatte, einfach weil ihm die sozialen Kontakte in der Kita schon so genügt haben über den Tag, dass er einfach Ruhe am Abend braucht. Aber trotzdem, wenn natürlich die Große Besuch bekam, war das super interessant für ihn. Er ist dann reingekommen, hat gestört, was natürlich die Mädels erstmal total genervt hat. Sie haben ihn dann manchmal mitspielen lassen, was an ihnen das Signal war, du bist willkommen. An irgendeinem Punkt waren sie dann doch so genervt, dass sie gesagt haben, du gehst jetzt wieder. Und das war dann immer der Moment, wo es wirklich einen großen Wutanfall gab. Und das tat mir immer so ein bisschen leid. Wie habt ihr das für euch gelöst? Das wird bei euch halt auch nicht anders gewesen sein. Ich habe das Kind dann genommen und getröstet und gesagt, Mensch, komm, morgen laden wir deinen Freund ein. Und da wollte das große Kind dann aber auch wieder mitspielen. Und dann wurde natürlich aus Prinzip gesagt, nee, du darfst jetzt nicht mitspielen. Gibt es da eine generelle Empfehlung eigentlich, wo man sagt, die Richtung ist sinnvoll?
Naja, das ist tatsächlich so ähnlich wie mit diesen Konsolenspielen. Also wenn ein großes Kind oder eben auch das kleinere Kind Freunde da hat, dann sind die Freunde ja für denjenigen da sozusagen. Und das kleinere Kind oder das andere Kind zumindest kann freundlich anfragen, ob es mitspielen darf. Und wenn die beiden oder die drei anderen sagen, ja klar, komm, spiel mit, dann ist das alles prima. Aber sobald das Geschwister mit dem Freund oder der Freundin sagt, nee, wir möchten jetzt alleine sein, dann muss das Signal sein an das kleinere Kind, dass jetzt Stopp ist. Also dass das sozusagen ist jetzt nicht mehr mitmachen darf. Und dieses Nein heißt Nein ist bei uns in der Familie ein sehr großer Wert. Also jeder hat das Recht, zu dem anderen zu sagen, ich möchte jetzt gerade nicht, ich möchte jetzt gerade alleine sein oder ich möchte jetzt gerade mit meiner Freundin spielen oder ich habe dich lieb, aber gerade redest du mir zu viel, kannst du bitte mein Zimmer verlassen? Das ist bei uns ein Wert und mein Job als Elternteil ist dann natürlich diesen Herzbruch des abgelehnten Kindes, das ist es ja, das fühlt es sich ja abgelehnt, dann aufzufangen. Also indem ich es tröste, wie du das auch gemacht hast oder... Oft geht es ja auch zum Beispiel um Umarmungen. Der eine will den anderen knuddeln und der andere will aber gar nicht und so. Und das fühlt sich ja für das abgewiesene Kind wirklich an, als ob es irgendwie einen Werteverlust, also seines Selbstwertes erlebt. Und diesen Selbstwertverlust, den fange ich auf, den erkläre ich. Ich erkläre halt, dass jeder das Recht hat, sozusagen seine private Grenze zu ziehen und wir diese private Grenze nicht überschreiten dürfen. Ich auch nicht als Elternteil. Und damit wachsen meine Kinder ganz stark auf, also dass wir doll auf das Nein eines anderen hören. Und ja, also dieses Abgelehntsein, das ist echt super traurig, ne? Also man möchte natürlich, dass die Kinder immer miteinander spielen oder auch, dass die Freunde der größeren Kinder offen sind, um das kleine Geschwisterkind mit aufzunehmen. Aber das ist halt nicht jedes Mal so und das muss man akzeptieren. Wir hatten mal eine total nette Zuschrift von einer Leserin von uns, die gesagt hat, sie hat eine große Tochter, die ist irgendwie schon in der Grundschule und zwei kleinere Jungs, die sie total abgöttisch lieben und die halt immer in ihr Zimmer rein wollen. Und die Mutter hatte halt immer versucht zu vermitteln. Also sie hat dann der Großen gesagt, guck mal, die lieben dich so, lass sie doch rein in dein Zimmer, lass sie doch mit dir spielen. Und die Große hat dann, also manchmal hat die Große gesagt, na gut, dann kommt rein. Und dann haben sie eben doch in Harmonie gespielt und alles war gut. Und manchmal war die Große aber total genervt und hat gesagt, Mann, immer muss ich die Kleinen mit reinnehmen und so weiter. Und die kamen bei irgendeiner Veranstaltung, glaube ich, auf mich zu und meinte, ja, also irgendwie haben sie ständig diese Konflikte, weil die Kleineren eben immer in das Zimmer der Größeren wollen, weil die Kleineren die Größe so lieb haben. Was sie denn tun soll? Und dann habe ich gesagt, also das ist ganz klar, die Größere hat vollkommen das Recht zu sagen, die Tür meines Zimmers bleibt zu. Ach so, der große Konflikt war eigentlich, dass die Tochter hat dann manchmal die Tür zugehalten und dann haben die kleinen Jungs eben von der anderen Seite dagegen gehalten und dann gab es irgendwie einen Grabenkampf um diese Tür. Und meine Antwort war eben, es ist also auf jeden Fall ganz klar das Recht, dass das Mädchen sagt, das ist mein Zimmer, hier kommt keiner rein, jetzt gerade nicht, auch wenn ich dich lieb habe oder wenn du mich lieb hast, jetzt möchte ich alleine sein. Und der Job der Mama ist es, diese Grenze ganz stark zu verteidigen, weil das eben diese persönliche Grenze des Mädchens ist, und die kleinen Jungs in ihrer Trauer darüber, dass sie gerade abgelehnt wurden, zu begleiten. Und ich habe dann Rückmeldung bekommen von dieser Mama, was total schön war. Die hat, weiß ich nicht, ein paar Wochen später uns geschrieben und hat gesagt, boah, das war der totale Durchbruch bei ihnen. Also sie hat es so gemacht. Sie hat also dem großen Mädchen gesagt, du hast das Recht, deine Tür zuzumachen und dann darf auch niemand reinkommen. Und sie hat die kleinen Jungs immer begleitet. Und es hat in diesem Geschwisterverhältnis einen ganz großen Dreh gemacht. Und zwar insofern, als dass die große Tochter plötzlich viel offener war, also viel seltener sozusagen ihre Grenze verteidigt hat und viel seltener die Tür zumachen wollte, weil sie eben wusste, sie kann, wenn sie will, tatsächlich alleine sein. Und dann konnte sie ihre Liebe ihren kleinen Brüdern gegenüber wieder spüren, was vorher überlagert war von diesem Genervtsein, das ständig in ihre Privatsphäre eingedrungen wurde. Und das war sozusagen dann die Lösung. Und das ist eben auch die Lösung, wenn Freunde da sind. Also es ist immer das Recht des gastgebenden Kindes zu sagen, ich möchte jetzt gerade nicht, dass mein Geschwisterkind dazukommt. Und dann müssen wir Eltern da eben eingreifen und dieses abgelehnte Geschwisterkind auffangen.
Das geht übrigens auch andersrum. Bei uns war es öfter mal der Fall, dass die Besucherkinder sich viel lieber mit dem anderen Kind beschäftigt haben, als mit demjenigen, das es eingeladen hat.
Okay.
Das heißt also, dann war das einladende Kind traurig, ja, plötzlich mit dem Geschwisterchen gespielt wurde.
Okay, das ist krass allerdings, ja, oder? Wie hast du denn das gelöst? Wüsste ich jetzt spontan gar nicht.
Ja, also ich habe mir bewusst gemacht, dass die beiden ja eigentlich einen ursprünglichen Plan hatten, ja, und dass ich es verstehen kann, dass es mal abwechslungsreich ist, wenn man wirklich mit dem kleinen, süßeren Geschwisterkind spielt. Aber es war mir auch komplett bewusst, dass das ja auch nur wieder die Eifersucht schürt. Also deswegen habe ich das wirklich unterbunden und ich habe mich gefreut, dass da eine Ebene da war, aber wirklich dann auch nach wenigen Minuten gesagt, komm, wir machen zusammen was, damit die beiden Mädels spielen können.
Ja, jetzt.
Weil ich habe schon gemerkt, dass ich da wirklich so eine innerliche Wut dann aufbaute und auch so eine ganz große Traurigkeit, weswegen ich dann auch wirklich proaktiv eingeschritten bin.
Vermutlich hätte ich dann auch das Gastkind angesprochen und hätte gesagt, Mensch, du bist doch hier für X. Und jetzt spielst du mit Y, das finde ich gerade nicht so cool, weil sich X jetzt unglücklich fühlt und irgendwie verlassen fühlt. Mhm. Kannst du wieder zurückgehen oder möchtest du nach Hause gehen? Ist ja auch eine Möglichkeit. Also jetzt nicht als Drohung, sondern wirklich als offene Frage.
Ja. Mhm.
So ein bisschen ähnlich ist es ja bei Geburtstagen und Einschulungen. Also wenn ein Kind Geburtstag hat und die anderen Kinder nicht, dann kommt es tatsächlich häufiger mal zu Eifersucht, weil halt das Geburtstagskind so viel Aufmerksamkeit und Geschenke bekommt. Was macht man denn da, Daniel?
Ja, was macht man da? Also der erste Impuls ist ja zu sagen, Mensch, um diese Traurigkeit so ein bisschen abzumildern, es fällt uns Eltern halt immer wahnsinnig schwer, so Traurigkeit und Wut auszuhalten, weswegen wir immer so ein bisschen geneigt sind, das Problem ein bisschen kleiner zu machen, indem wir etwas tun, was eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist. Also an der Stelle kenne ich viele, die sagen, der Tag ist zwar was Besonderes, aber ich würde schon gerne, dass mein kleines Kind oder das größere Kind nicht ganz so traurig ist und dann kriegt das eben auch ein Geschenk. Das wird in meiner Familie relativ häufig gemacht. Also das Geburtstagskind kriegt ein großes Geschenk und das Kleine kriegt ein kleines Geschenk. Und dann habe ich mich natürlich mal gefragt, finde ich das für uns sinnvoll und musste das eigentlich verneinen, ehrlich gesagt. Weil ein Geburtstag ist halt ein tolles Ereignis und der wird ja dadurch besonders, dass das Kind im Mittelpunkt steht. Das heißt, wenn ich meinem anderen Kind auch ein Geschenk mache, dann, finde ich, nimmt es etwas von der großen Glamourosität dieses Tages. Also Geburtstage im Einzelnen, aber natürlich bei der Einschulung. Das sind ganz besondere Tage im Leben und die sollen sich auch so anfühlen. Und deswegen habe ich für unsere Familie beschlossen, dass wirklich nur derjenige im Mittelpunkt steht, dem dieser Tag gehört. Das ist unsere Entscheidung, aber ich weiß, dass es auch ganz viele Familien gibt, die das anders handhaben.
Also,
sagt denn der Experte in der Gehirnentwicklung dazu?
Genau. Also, es ist tatsächlich so, dass nicht ein Geschenk zu bekommen, ist ja eine Enttäuschung, die im Gehirn halt auch ein unangenehmes Gefühl indiziert. Es ist so, dass wenn man dann sozusagen die Enttäuschung mildern will mit einem kleinen Geschenk, dass man dem Basissystem des Gehirns eben Futter gibt. Und dieses Basisgehirn mag halt schnelle Bedürfnisbefriedigung. Und wenn man das so regelmäßig füttert, dann wird dieser innere Schweinehund, also dieses faule Basissystem, eben, naja, mächtiger als dieser vernünftige präfrontale Kortex, der eben zum Beispiel uns befähigt, Dinge aufzuschieben oder Frust auszuhalten oder Pläne für die Zukunft zu schmieden. Das heißt eigentlich, also für besser, also jetzt aus Expertensicht besser ist es tatsächlich, dass wenn das Kind, was nicht Geburtstag hat, zwar Frust schiebt, aber es mit unserer Hilfe eben diesen Frust überwinden kann, also eben auch wieder getröstet wird, begleitet wird in seinem Frust, dass es den Frust aushalten lernt und dass das Gehirn merkt, okay, es gibt Situationen, die sind uncool, da fühle ich mich unwohl, aber ich kann diese Situation überwinden. Ich muss mich nicht ablenken von solchen schmerzhaften Situationen mit Ersatzbefriedigung oder mit, ich muss mir nichts kaufen oder ich muss mir nichts schenken lassen. Denn also dieses Geschenk sozusagen, das ist eine Ersatzbefriedigung und die macht dann wieder schöne Gefühle. Aber also es ist für den Moment schön, aber auf lange Sicht ist es eben für das Gehirn gut, wenn es so viele kleine Frustrationen auch mal durchmacht und merkt, okay, das kann man aushalten, das ist nicht so schlimm. Dann hilft man seinem Kind auf längere Sicht viel, viel stärker. Ich wusste das nicht lange Zeit und meine Töchter sind ja sehr kurz nacheinander geboren. Und die eine hat im Sommer Geburtstag, die andere im Herbst. Und es war immer schwierig, wenn die im Sommer Geborene sozusagen ja Geburtstag hatte und die andere musste noch 4 Monate warten. Das war echt super schwierig für die Mittlere. Und ich habe das tatsächlich am Anfang so gemacht, dass ich ein kleines Geschenk mitgeschenkt habe. Ich glaube, dass es in dieser ganz, ganz ersten Zeit, also wo sozusagen das Verständnis von Zeit noch nicht so ausgeprägt war und dieses Verständnis von Gerechtigkeit, also die kriegt jetzt ein Geschenk, weil es Geburtstag ist und ich krieg keins, dass das für uns okay war, sozusagen. Also es hat, weil die Mittlere hätte so geweint am Geburtstag ihrer Schwester, dass es auch für die Schwester jetzt kein schöner Tag gewesen wäre. Und ich finde, dass man das als Familie auch entscheiden sollte. Also ja, als Experten sagen wir, es ist besser, dass die anderen Kinder keine Mitgeschenke kriegen. Aber im Alltag, wenn wir uns den Alltag leichter machen wollen, dann müssen wir selber entscheiden. Also geht denn das überhaupt? Und dieses Mitgeschenk, das haben wir irgendwann, also wir haben das gemacht, als sie 1, 2 und 3 oder so waren. Und dann in Richtung 4. und 5. Geburtstag haben wir es, glaube ich, ausgeschlichen oder haben wir es dann einfach nicht mehr gemacht. Und es war auch voll okay. Also es war überhaupt kein Problem dann, weil dann das Verständnis, das kognitive Verständnis schon da war, dass heute ist nicht mein Geburtstag. Und genau, also wir haben es sozusagen erst falsch gemacht, aber es hat jetzt kein großes irgendwie im Gehirn meiner Töchter kaputt gemacht oder so, glaube ich persönlich.
Also Geburtstag bietet ja noch mehrere Stolperfallen. Was mich mal unheimlich fasziniert hat, es war, meine Kinder haben ja auch, eins hat im Winter Geburtstag, eins im Frühling. Und da hat das Kind, was im Frühling Geburtstag hatte, eine bestimmte Anzahl von Geschenken bekommen. Wir haben das immer so ein bisschen an die Regel orientiert. Je so viele Geschenke, wie das Kind alt wird, das haben wir eine ganze Weile durchgehalten. Das wurde dann 8 und hat 8 Geschenke bekommen. Und wirklich ein Dreivierteljahr später hat das kleine Kind Geburtstag gefeiert, kam mit strahlenden Augen zum Geburtstagstisch und fing dann an zu weinen. Und ich habe es nicht verstanden. Ich sage, was ist passiert? Du hast noch gar nichts ausgepackt. Und er sagt so, Schluss, es sind nur 7 Geschenke. Meine Schwester hat 8 bekommen.
Dein Kind ist doch nicht.
Und er hat es so leid getan. Oh Gott, also ich wusste nicht, es war gar nicht thematisiert worden. Also er hat für sich das durchgezählt und gesagt, okay, es sind 8 und hat sich das ein Dreivierteljahr lang gemerkt, bis er dann 6 wurde und hat gesagt, ich habe 1 weniger bekommen. Mhm. Vor allen Dingen, es war nur 1 weniger, weil ich 2 Dinge zusammengepackt habe. Also es war für die Holzeisenbahn einfach 2 verschiedene Teile, die habe ich in ein Geschenk gepackt. Hätte ich das gewusst, dass sowas passieren kann, hätte ich die natürlich getrennt, weil es ging gar nicht um den Inhalt der Geschenke, sondern wirklich die Anzahl.
Ja.
Also das ist auch ein Thema, wo man Geschwistereifersucht gut vorbeugen kann, indem man allein aufgrund der Anzahl gleiche Gegebenheiten schafft.
Aber also müssen wir das? Ich finde gerade nicht, also natürlich ist es, verstehe in deiner Situation sozusagen, aber bei euch hätte man ja gut erklären können, ja, sie hat 8 Geschenke bekommen, weil sie 8 geworden ist und du hast 7 Geschenke oder 6 Geschenke bekommen, weil du 6 geworden bist. Also das wäre doch eigentlich jetzt nicht.
Aber das finde ich schwierig. Das ist ja dann wieder Altersdiskriminierung. Das ist ja quasi genau das Umgedrehte, was wir vorhin besprochen hatten. Das ältere Kind darf schon etwas und an der Stelle hebe ich es ja wieder heraus. Die Regel ist ja auch nicht wirklich sinnvoll, machen wir uns mal nichts vor. Also jetzt, wo das Kind 11 geworden ist, hat es nicht 11 Geschenke bekommen.
Ich wollte das sagen, einfach so eine Sache. Das ist total krass.
Und das war auch so nicht kommuniziert worden. Und jetzt dem Kind zu sagen, naja, weil du so klein bist, kriegst du halt weniger, hätte ich einfach schwierig gefunden. Ich habe es beim nächsten Mal vermieden und das war auch gut. Das will ich jetzt auch gar nicht in Zement meißeln. Ich wollte nur sagen, es gibt Stolperfallen, die kann man manchmal vermeiden. Ja.
Indem man klug.
Bei uns hätte es ganz gut getan.
Aber manchmal weiß man ja halt auch nicht, wie es läuft. Ne? Also du wusstest ja nicht, dass er die Geschenke nachgezählt hat. Aber ja.
Aber jetzt weiß ich es eben und jetzt achte ich wirklich drauf. Ihr ist es völlig egal, aber bei seinen Geburtstagen wird er genauso viel. Ich schreibe es mir immer extra auf und ja, verteile es dann entsprechend. Und wenn ich mehr zusammenpacke oder irgendwas auseinanderziehe, ja.
Das, da siehst du, und das ist das, wo wir gesagt haben, man muss für seine Familie entscheiden, was einem das Leben leichter macht. Ne? Also wir können hier viel irgendwie kluge Sachen schwafeln, aber wenn eben das bei deinen Kindern so ist, dass es wichtig ist, dass die Geschenke gleich sind, also bei meinen ist das überhaupt nicht so. Ich glaube, die haben da noch nie drauf geachtet, aber das ist halt auch von Natur aus so und da habe ich jetzt nichts dran beigetragen, glaube ich, dass es denen egal ist. Aber wenn es bei dir so ist, dann kann man natürlich sich das Leben leicht machen und da einfach dem vorbeugen, also diesem Stress vorbeugen, indem man das anpasst, genau. Und was ist denn mit der Einschulung? Also Einschulung ist ja genau das Gleiche, aber Einschulung ist ja wirklich eigentlich ein Riesentag für dieses Einschulungskind. Und es ist nur einmal im Leben, dass man eingeschult wird, so richtig. Aber ganz viele Familien schenken den kleineren Kindern Schultüten mit, also kleine Mini-Schultüten. Und auch da, also das gilt das Gleiche sozusagen. Für das Gehirn wäre es besser, wenn die kleinen Kinder diesen Frust aushalten könnten und wir sie begleiten könnten. Aber nun stellen wir uns mal vor, es ist dieser Einschulungstag und die beiden kleineren Geschwister heulen die ganze Zeit, weil das große Geschwister irgendwie eine Riesenschultüte kriegt und mit einer schicken Schultasche irgendwie durch die Gegend läuft und alle Verwandten und Bekannten kommen und gratulieren dem großen Kind, dann ist der Tag eigentlich gelaufen, weil die Kleinkinder den halt irgendwie mit ihrem Weinen und ihrer Eifersucht oder ihrem Neid das quasi kaputt machen. Und dann würde ich, habe ich nicht, meine Kinder haben keine kleinen Tüten bekommen, aber ich würde immer sagen, ja, meinetwegen, also damit euer Tag gut läuft, tut alles dafür und meinetwegen auch kleine Schultüten. Aber im Hinterkopf behalten, also wenn es geht oder wenn ihr das Gefühl habt, mein Kind könnte das aushalten, dann ist es insgesamt besser, wenn man nichts mitschenkt. Genau, wir haben ja vorhin schon über diese Lego-Bauten gesprochen. Das ist auch ein großes Problem bei Familien mit mehreren Kindern, also organisatorisches Problem, dass häufig die kleineren Kinder die schönen Lego-Bauten oder das gebastelte oder das gemalte Bild von ihren Geschwistern kaputt machen. Da wollten wir auch noch Tipps geben, wie man das irgendwie vermeiden kann.
Am einfachsten ist es natürlich, wenn man die Spielsachen der Großen absolut außer Reichweite der Kleinen räumt. Das ist ja auch, die meisten Spielzeuge sind ja für Kinder unter 3 nicht geeignet, weil sie entweder zu kleinteilig sind und dadurch ja verschluckt oder eingeatmet werden können. Und deswegen ist es vor allen Dingen im Alter bis zu 3 Jahren wirklich wichtig, dass man für die Kinder geschützte Räume schafft. Das kann man einmal durch Höhe machen. Also wir hatten immer Sideboards, wo wirklich die Sachen standen, wo das große Kind gesagt hat, das ist absolut meins, die zu gefährlich waren. Das heißt also, mit Lego wurde grundsätzlich nur auf erhöhten Schränken gespielt und das da auch verwahrt. Was wir dann auch irgendwann gemacht haben, ist einen geschützten Raum zu schaffen, in dem wir den Laufstall umfunktioniert haben in ein Spielzeuggefängnis. Also ja, Laufstall hatten wir von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen, aufgebaut und ich glaube, das Baby in den ersten 3 Tagen da 3-mal reingelegt und dann diente der den Rest der Zeit irgendwie als Aufbewahrungsplatz für Spielzeug und so weiter. Also das Kind hat sich nie drin aufgehalten, beide Kinder nicht. Aber es war tatsächlich so, dass als das zweite geboren wurde, dann das Kind dort einen Rückzugsort hatte, wo es alle Sachen Sachen, die es selbst beschützen wollte, also wo es gesagt hat, da soll das Geschwisterchen nicht rankommen, dort aufbewahren konnte. Und es hat dann dort freiwillig drin gespielt. Also es ist einfach da reingekrabbelt und hat das als geschützten Raum genommen, weil es einfach noch nicht groß genug war, ins eigene Zimmer zu gehen. Also als es dann älter war, konnte es einfach hochgehen, die Tür zu machen. Und dann hieß es auch, jedem gehört sein eigenes Zimmer und das darf und jeder darf tatsächlich über den Zutritt dort bestimmen. Da war das Spielzeug dann geschützt. Aber im Wohnzimmer wurde immer gemeinsam gespielt und dann war dieser Laufstall dann die Rückzugsebene fürs Kind.
Man kann das auch mit Hochbetten machen, dass sozusagen das Hochbett gar kein Bett ist, sondern dass man da oben eine Spielebene ausbaut, dann hat man aber das Problem, dass das kleinere Kind, also das Kleinkind häufig schon versucht, die Treppe hochzuklettern. Und das ist was man bedenken muss, was aber geht. Also man kann, also auf öffentlichen Spielplätzen zum Beispiel ist es so, dass die Treppen so gebaut werden, dass kleinere Kinder die unterste Stufe nicht erreichen. Es sei denn, sie werden von den Eltern hochgehoben. Also die unterste Stufe wird sehr hoch angesetzt und die schaffen halt nur Kinder, die zum Beispiel schon 3 sind und dann hochklettern können. Und die nächsten Stufen sind aber
völlig. Ich habe mich immer gewundert, was das soll.
Ja, genau.
Also auf Spielplätzen sehe ich manchmal, dann stehen die Kleinkinder davor und sagen, ich komme nicht hoch.
Nee, genau. Aber das ist,
wer baut denn sowas?
Ja,
aber klar,
es ist gewollt. Diese hohen Dinger sind eigentlich erst für Kinder ab 3 konzipiert. Also da gibt's ja auch meistens zum Beispiel ein Loch für die Feuerwehrrutsche, wo irgendwie ein 2-Jähriges oder ein 1-Jähriges noch gar nicht verstehen kann, was da geht. Also es ist, diese hohen Gerüste sind eigentlich gefährlich für kleinere Kinder. Es sei denn, die Eltern laufen mit hinterher, sodass eben tatsächlich das so gebaut wird, dass im Prinzip ohne Hilfe die Kinder da nicht rauf könnten. Und das können wir uns abgucken. Also wir können entweder die unterste Stufe rausschneiden bei unserem Hochbett. Das wäre ein bisschen rabiat, aber geht. Oder man kann also die untersten 3 Stufen zum Beispiel mit einer ganz langen Stoffbahn umspannen, also von oben nach unten, so dass das Kind die beiden unteren Stufen nicht festhalten, sich nicht festhalten kann und auch nicht rauftreten kann, weil der Stoff eben sozusagen so gespannt ist, dass das nicht geht. Bei IKEA sieht man häufig, dass die Treppen zu den Hochbetten mit einer Plexiglasscheibe sozusagen abgesperrt sind. Also die wird dann festgeschraubt an den Stufen. Also dann kann man auch nicht die ersten 3 Stufen nehmen. Oder man kann sich ein Holzbrett anfertigen, dass man dann in die dritte oder ja wahrscheinlich in die dritte Stufe einhängt, sodass die zweite und die erste Stufe eben auch wieder nicht zugänglich sind für das kleine Kind, aber das große Kind darüber klettern kann. Und dann ist eben so ein Hochbett echt total super und man kann da schön Sachen aufbauen. Oder man macht halt, wenn man jetzt nicht ständig die Tür zumachen will zum eigenen Zimmer, dann könnte man ja an dieser Stelle auch so eine Baby, wie heißen die Dinger? Baby-Sicherheitstüren? Wir hatten die nie, aber du hattest so eins.
Schutzgitter.
Ja, Schutzgitter, genau.
Ja, wie heißen die denn? Treppenschutzgitter.
Ja, genau. Genau, die Dinger kann man ja in der Tür auch einbauen. Und dann kann sozusagen, wenn das größere Kind gerade nicht möchte, dass das kleinere Kind reinkommt, dann kann sie eben die Tür zumachen, kann aber selber den Mechanismus schon bedienen und kann eben trotzdem rein und rausgehen. Genau. Bei uns war das so, dass meine Kinder, also Carlotta, die ja ein bisschen älter ist und auch schon früher stehen konnte, die hat von alleine sozusagen ihre Lieblingsspielzeuge ins Bücherregal gelegt, wo ihre Schwester, die noch gekrabbelt ist, nicht rankam. Und das fand ich total spannend und süß, dass sie auf die eigene Idee gekommen ist. Und da muss man aber sagen, also wenn ihr Bücherregale habt, dann ist es total wichtig, dass ihr die in der Wand verankert, also oben oder auch Kleiderschränke oder was auch immer, bitte immer oben mit einem Winkel an der Wand festmachen, damit die nicht, wenn eure Kinder sich daran festhalten und hochziehen zum Beispiel, damit die nicht umkippen.
Also da gibt's wirklich schlimme Unfälle, deswegen niemals einfach nur frei stehen lassen, sondern wirklich an der Wand befestigen.
Ja. IKEA hat häufig für die Regale und Schränke tatsächlich so einen Winkel dabei oder auch manchmal so einen relativ wabbeligen Stofffetzen, aber die halten trotzdem. Also die haben da schon mitgedacht.
Wir sind ja bei den Problemen, die ein größerer Altersunterschied mit sich bringt. Eins der bei uns mit am brennendsten Themen ist immer wieder die Freizeitgestaltung. Nun ist es so, dass Jungen und Mädchen ja oft schon von Natur aus ganz unterschiedliche Interessen haben. Also mein Sohn fährt unheimlich gerne Kart, was meine Tochter super langweilig findet. Sie geht gerne ins Kino, was er irgendwie immer beängstigend findet. Das heißt, wir sind relativ viel damit befasst, einen Freizeitplan oder Pläne fürs Wochenende so zu gestalten, dass für jeden was dabei ist. Das ist manchmal, geht das gut, indem man schnell einen Kompromiss findet. Also jetzt, wo ich hier gerade sitze und aufnehme, sind sie alle mit Papa ins Zoo gegangen und gesagt, okay, der eine geht mehr auf den Spielplatz, der andere beschäftigt sich mehr mit den Tieren und der eine darf Pokémon spielen, während der andere noch ein paar TikTok-Videos dreht. Also da schafft man es gerade so, die Interessen irgendwie noch so ein bisschen zu bündeln. Aber wir waren auch schon oft an der Stelle, dass wir tatsächlich eine Unternehmung abbrechen mussten, weil einer sich so da reingesteigert hat, dass das jetzt doof ist, ja, dass es dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Wie sieht's denn bei euch aus? Sind da bei euch die Interessen relativ homogen oder gibt's da auch viele Konflikte? Und wie löst ihr das? Also ich erzähle nachher noch, was wir so für Ideen hatten, um das zu machen, um da irgendwie zu einem Konsens zu kommen. Aber also, wie ist es denn bei euch?
Es ist nicht, meine Kinder sind sehr unterschiedlich und wenn wir irgendwo hingehen wollen als Familie, dann ist es auch schwierig, weil eben die einen dahin wollen, die anderen dahin wollen und das dritte Kind will einfach zu Hause bleiben. Ich habe für mich als Elternteil beschlossen, dass das nicht mein Bier ist, also ich muss das nicht ausdiskutieren mit ihnen und ich muss ihnen auch nichts anbieten. Also ich bestehe darauf, dass wir rausgehen, aber ich sage jetzt nicht, wir gehen alle in den Zoo oder also ich entscheide das nicht, sondern ich gebe diese Verantwortung, da sich zu einigen, an meine Kinder zurück. Das heißt, die drei müssen sich einigen und das fand ich wichtig, weil es eben also ganz cool ist, wenn sie lernen, sich die Argumente von anderen anzuhören und ihre eigenen Argumente vorzubringen und sich überzeugen zu lassen oder nicht überzeugen zu lassen. Also wir haben das Problem häufig, wir wohnen ja mitten in Berlin und es gibt zig Spielplätze hier in der Gegend und wir haben eigentlich immer das Problem, auf welchen Spielplatz gehen wir jetzt? Und die einen wollen eben dahin, die anderen dahin. Und was ich mache ist, ich gebe das zurück an sie und sage, sprecht miteinander und sagt, was ihr braucht oder was ihr wollt. Und dann sagen die halt, sagt die eine, na guck, auf diesem Spielplatz gibt's eben das Karussell, da können wir lustig uns drehen und das macht doch Spaß. Und die andere sagt, ja, aber auf dem anderen Spielplatz gibt's halt das Trampolin, da möchte ich heute rauf. Oder auf dem dritten Spielplatz gibt's halt eine Tanne, wo man schon hochklettern kann. Also es gibt immer Möglichkeiten. Also es gibt, ja, und die Kinder bringen halt ihre Argumente hervor und irgendwann sagt halt das Kind, oh ja, okay, gut, Karussell dann nicht, na gut, dann gehen wir halt zu den Trampolins und dann einigen sich. Aber das dauert häufig auch eine ganze Weile, mindestens eine halbe Stunde. Und es ist für mich als Elternteil total frustrierend, weil ich denke so, boah, entscheidet euch doch mal. Aber ich finde, diese Zeit sollte man investieren, weil es einfach gut ist. Und dann steht man auch nicht als Erwachsener, als Entscheider da und man kriegt auch nicht die schlechte Laune von den Kindern ab, die sozusagen überstimmt worden sind. Sondern die Kinder machen das unter sich aus und häufig sind sie dann sogar glücklich. Aber bei uns ist immer schwierig, das Schwimmen gehen, weil wir haben ein Kind, was super schwimmt, mittlerweile hat sie schon Gold, und wir haben ein Kind, was noch nicht das Seepferdchen hat und das andere hat das Seepferdchen und steht kurz vor Bronze, also jedenfalls die beiden kleinen Kinder. Die müssen wir als Eltern unbedingt im Wasser beobachten. Wir müssen nah dabei sein. So. Und das dritte Kind, das kann eigentlich in der Schwimmhalle schon frei rumlaufen. Und tut sie auch. Aber die ist dann total frustriert, weil sie halt ganz wenig elterliche Aufmerksamkeit abbekommt in Schwimmbädern. Und so gerne wir als Familie schwimmen gehen, es gibt immer Stress, weil halt die Große sich dann übersehen fühlt. Und ich kann es total gut nachvollziehen. Und wir haben das so gelöst, dass wir eine erwachsene Freundin von uns mitnehmen. Wir haben mehrere erwachsene Freundinnen im Freundeskreis, die selber keine Kinder haben, aber die halt sozusagen so eine Wahlfamilie von uns sind. Also die sind häufiger bei uns und sind auch Beziehungspersonen für meine Kinder. Und wir nehmen dann häufig ein oder zwei von den erwachsenen Freundinnen mit zum Schwimmen, sodass wir als drei Erwachsene dann rotieren können. Also dann ist entweder die Große mit unserer Freundin unterwegs und wenn sie da jetzt keine Lust mehr haben, dann wechseln wir, dann ist sie eben, ja, und so haben wir eben drei Erwachsene mit drei Kindern und das haben wir so gelöst. Ich weiß, dass Nora Imlau dieses Problem, die hat ja große Kinder und sehr kleine Kinder, eine große Bandbreite an Alter in ihrer Familie und die lässt diese Ausflüge häufig auch von den Kindern planen. Also denn fängt es halt an, dass die Großen planen, okay, wir gehen shoppen in diesen Laden und dann gehen wir aber, wenn wir shoppen waren, gehen wir auf den Spielplatz, weil dann können die Kleinen da spielen und ja, den Abschluss machen wir dann in der Eisdiele. Aber die gibt, also Nora Imlau gibt diesen Ball des Entscheidens auch zurück an die Kinder und die liefern aber auch ganz gut.
Genau, also das ist bei uns auch so. Ich habe die Verantwortung abgegeben und habe gesagt, hier findet ein Kompromiss. Und es ist wirklich interessant, wie rücksichtsvoll man da auch miteinander umgeht. Und wenn das ein eigener Entschluss ist, dann wird ja auch viel weniger in Frage gestellt, habe ich die Erfahrung gemacht. Das ist schon so, wie du sagst, wenn ich als Entscheider gar nicht so zuvor trete. Also früher war es so, dass es dann immer, also wir waren im Urlaub und dann haben wir was gemacht, was wir dachten, das gefällt den Kindern. Und irgendwie nach 3 Tagen hieß es dann immer, wir machen immer nur was für euch, wir wollen auch mal was für uns machen. Wo wir so dachten, wir machen das nicht für euch. Aber das war halt die Empfindung, die die Kinder hatten. Und dann haben wir gesagt, gut, dann sagt, was ihr für euch braucht und was ihr gerne machen möchtet. Und haben das dann 3 Tage gemacht. Und dann waren die Kinder auch irgendwann fertig und haben gesagt, so, jetzt dürft ihr euch auch erstmal was aussuchen. So ganz großherzig, fand ich ganz niedlich. Weswegen wir in Urlauben dazu übergegangen sind, wirklich in den ersten Tagen sehr kindkonzentriert Unternehmungen zu machen, dass die dann auch das Gefühl haben, alles gesehen und erlebt zu haben. Und dann ist auch sehr viel mehr Kompromissbereitschaft in den Tagen hinten raus, wo sie sagen, na gut, dann tobt ihr euch aus. Was auch sehr gut funktioniert, ist, Dinge zu kombinieren. Also dem anderen immer die Möglichkeit zu geben, etwas anderes zu tun, als den ursprünglichen Zweck zu verfolgen. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber so zum Beispiel, meine Tochter wollte unheimlich gerne in den Zoo und mein Sohn fand das mega langweilig. Er spielt aber im Moment total gerne Pokémon Go. Da habe ich gesagt, pass auf, du spielst gerne mit dem Handy und dann nimm es doch einfach mit. Ihr seid alle zusammen, ihr lauft. Die Große guckt sich halt die Tiere an. Dann kannst du einfach parallel Pokémon Go spielen, wenn dich die Tiere komplett nicht interessieren. Mhm. Das haben wir früher auch gelöst, indem wir zum Beispiel Malsachen dabei hatten. Also ja, es gab Kinder, also eins ging unheimlich gerne in die Kletterhalle und das andere hat gesagt, das ist mir so langweilig, sodass einfach mein Sohn und mein Mann geklettert sind und ich mit meiner Tochter irgendwie was Nettes getrunken habe und wir haben gemalt oder was zum Basteln mitgenommen. Einfach so eine Alternativbeschäftigung, dass man irgendwie trotzdem zusammen einen netten Tag hat. So, ihr Lieben, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben gesprochen über die organisatorischen Schwierigkeiten, die sich beim Zusammenleben mit mehreren Kindern aufgrund des Altersunterschiedes ergeben. In der nächsten Woche soll es um das Thema Einkaufen gehen und wir hoffen, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin sagen wir beide, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.